Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Ausee.ch.
Das ist der vierte Teil von unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2022, mit folgenden Gästen: Jakob Tanner, renommierter Schweizer Historiker, der Dani Roh, Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter, und der Huldrych Günthert, leitender Arzt und stellvertretender Klinikdirektor, Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am USZ. Vom Historiker Jakob Tanner wollte ich wissen, wieso er dann Militärdienst verweigert worden ist.
Ich habe Anfang 70er Jahre Militärdienst verweigert, bin auch zweimal verurteilt worden.
Also zwei Aber was heisst, Rekrutenschule hast du gemacht und erst nachher verweigert?
Jawohl.
Also ich kommt von was? Was ist denn passiert nach der Rekrutenschule oder in der Rekrutenschule?
Ja, ich bin schon mit sehr grosser Skepsis in die Rekrutenschule gegangen und das hat eigentlich mir gezeigt, dass ich da fehl am Platz bin. Und die Argumentation ist aber doch sehr politisch gesehen. Es ist eigentlich der Kalte Krieg, das Gleichgewicht des Schreckens, die Overkill-Kapazitäten von diesen Supermächten, die irgendwo an die Welt mit dem terrorisieren. Und ja, dann hat man auch andere Probleme entdeckt, Welternährung als etwas, das man doch müsste angehen. Also ich habe gefunden, das ist eine kolossale Fehllenkung von Ressourcen. Die Schweiz beteiligt sich daran als neutrales Land und bildet sich noch etwas darauf ein. Und da mache ich nicht mit.
Gut, also hast du gesagt, nicht mehr und bist ins Gefängnis gegangen. Wie lange ist das denn das gegangen?
Das sind dann zuletzt zwei lange Sommer geworden. Man kann sagen, in dieser Militärjustiz hat es auch einen starken Willkürfaktor drin gehabt. Ich bin einfach zweimal verurteilt worden. Das heisst, ich bin gerade wieder aufgeboten worden, obwohl es eigentlich auch in den Gerichtsakten gestanden ist, dass ich sicher nicht mehr wieder kommen werde. Mhm. Also da ist es auch um eine, so eine Machtdemonstration gegangen. Und ja, ich habe dann zwei lange Sommer im Wauwiler Moos verbracht.
Wauwiler Moos, das hat eine Rolle gespielt im Zweiten Weltkrieg. Es war ja dort schon ein Internierungslager gewesen. Was hast du dort erlebt?
Ja, das ist wegen dem für mich sehr einschneidend gewesen, weil ich dort eigentlich auch ein bisschen auf das Thema Zweiten Weltkrieg gekommen bin. Ich bin auch in diesen Baracken gesehen, die im Zweiten Weltkrieg schon da gestanden sind. 4 Quadratmeter Zellen, ohne Ausgang, ohne Toilette natürlich gar nichts. Also unter eigentlich nicht einmal Menschenrechtsbedingungen ist das gesehen, noch Anfang 70er Jahre. Und was jetzt interessant ist, dass im Zweiten Weltkrieg ist das Lager des Grauens gesehen, die Hölle auf Erden. Das ist eines der berüchtigsten strafinternierten Lager. Es hat dann 3 von der Schweiz gesehen mit einem faschistischen Chef. Der André Béguin, der ist eigentlich offen gesehen zum Nationalsozialismus, hat da überhaupt keinen Hehl gemacht aus seiner rechtsextremen Beziehung. Und er ist einer der wenigen, der nach dem Krieg dann verurteilt worden ist. Er ist also im Februar...
Wegen was? Wegen schlechter Behandlung von seinen Insassen?
Wegen Betrug, wegen Hehlerei und wegen tatsächlich katastrophalen Behandlung von seinen Insassen. Mhm. Dann hat man, ist er natürlich 3,5 Jahre ins Zuchthaus gekommen wegen dem. Und dann hat man einen Nachfolger gesucht. Das ist ein junger Drainageoffizier von der ETH gewesen. Und das ist immer noch der Leiter von der Strafanstalt gewesen, wo ich dann dort bin, Anfang
70er Jahre. Und was hast du dort erlebt? Was hat das mit dir gemacht? A, die Geschichte von dem Wauwiler Moos und B, das, was du dann noch dort erlebt hast, hat das dich politisch sehr stark noch geprägt?
Nicht politisch, nicht. Ich habe eigentlich, politische Prägung ist dann schon nicht abgeschlossen natürlich. Ich habe das schon gesagt, dass ich mich politisch auch immer wieder neu mit Fragen auseinandersetze. Es ist eher so gesehen, dass es wahrscheinlich meine psychologische Stressresistenz erhöht hat und dass ich einfach sehr viel gelesen habe. Mhm. Also es ist wirklich auch ein Einstieg gesehen, jetzt all die Diskussionen, die man gehabt hat, Kant, Hegel, Marx, noch eine ganze Reihe von Autoren, Marcuse, was schreiben die? Wenn man studiert hat, ist das häufig so fast ein hektischer Betrieb gewesen, mit viel Ablenkung. Und dort hat man mal wirklich die Möglichkeit gehabt, die Bücher zu haben.
Das muss also hat es also positive Aspekte an die Zeit?
Ja, ich würde nicht sagen positive Aspekte.
Es tönt aber fast so.
Nein, ich kann dort einfach Zeit gehabt, zu lesen.
Ja, okay,
das
immerhin.
Das würde ich unterscheiden.
Die kritische Historiker, die Bergier-Kommission, die Vermögen und die ganze ganze Haltung von der Schweiz im Zweiten Weltkrieg hat sollen untersuchen und mehrere Jahre lang an der Arbeit war. Dann, du dich zählst natürlich, bist nicht der Einzige, der Georg Kreis war ein anderer gewesen, und andere. Die haben sich dort durchgesetzt. Dort hat sich ein neues Geschichtsbewusstsein durch eure Generation in der Schweiz, vor allem über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, können durchsetzen. Ist das richtig?
Ja, die Art von Berichterstattung interessiert sich immer für Gruppendynamik in der Kommission und ein bisschen wenig für das Resultat. Man kann sagen, dass das kritische Geschichtsbewusstsein seit 1968 eigentlich im Aufschwung ist. Da sind die Schriftsteller wie der Dürrematt und der Frisch sehr wichtig.
Haben die eine wichtige Rolle gespielt? Auch Einfluss auf die Wissenschaft gehabt?
Auf Fragestellungen. Ja. Auf Fragestellungen. Das ist eine permanente Zirkulation auch von einem Unbehagen an dieser Vergangenheitsverdrängung von der Schweiz. Wir haben dann Studien gehabt, die ersten zu den Flüchtlingen, Alfred A. Hässler, das Boot ist voll, auch dann der Film, das ist alles 80er Jahre, auch Goldgeschichten sind bekannt, weniger beleuchtet sind gesehen die nachrichtenlosen Vermögen tatsächlich. Also haben wir jetzt eigentlich Gelegenheit gehabt, 5 Jahre lang mit einem beträchtlichen Etat,
am Schluss sind es
24 Studien plus ein Schlussbericht von 600 Seiten, wo alles zusammenfasst und so interpretiert.
Reden wir über Neutralität von der Schweiz. Etwas, was du als Historiker natürlich ganz genau studiert hast. Die Diskussion, die jetzt stattfindet, hast du das Gefühl, die geht in die Richtung, dass man, ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive, dass man realisiert, dass die Situation, wie sie damals war, 19 beim Hager Abkommen, mitten in Europa, mit Erzfindschaften links und rechts, ganz eine andere war, dort, wo unsere Neutralität festgehalten worden ist, zu der Situation, die wir jetzt haben, nämlich ein geeint, demokratisches Europa gegen ein autoritäres, expansives und gewaltbereites Russland. Und dass wir das anders jetzt müssten interpretieren.
Tatsächlich hat sich da Problemlage sehr massiv verschoben und man kann nicht aus der völkerrechtlichen Regulierung vom 19. Jahrhundert her eigentlich den Kompass gewinnen in die Zukunft. Ich argumentiere immer sehr stark von der Verfassung her. Wenn man die Schweizer Bundesverfassung anschaut, dann ist ja schon 1848 bei der Gründung von dem Bundesstaat klar gewesen, Neutralität kommt nicht in Zweckartikel, das ist ein Mittel zum Zweck. Das müssen wir von Fall zu Fall auch überlegen, ob wir daran festhalten wollen. Man hat aber gleichzeitig die immerwährende Neutralität im rechtlichen Sinn als Nichtbeteiligung am Krieg hochgehalten und das ist durchaus durch das 20. Jahrhundert durchgelaufen. Heute ist für mich wichtig, in der Verfassung, im Zweckartikel 2 steht, dass die Schweiz sich muss einsetzen für eine gerechte und stabile, friedliche, internationale Ordnung. Das ist der Verfassungsauftrag.
Und was heisst das heute?
Ja, das heisst, dass...
Was heisst das, wenn man sich für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung muss einsetzen oder sollte einsetzen? Was müsste man denn machen als Schweiz?
Sicher, dass die Strukturen in Europa, wo Demokratien sich zusammengefunden haben und kriegerische Lösungen wollen ausschliessen und das jetzt auch seit dem Zweiten Weltkrieg geschafft haben in dem Bereich der europäischen Integration, dass man das unterstützt. Das heisst ganz konkret, dass die Schweiz sehr gut Draht da hat, wenn auch mit Anlaufschwierigkeiten, die Sanktionen zu übernehmen. Es kann ganz sicher nicht heissen, dass die Schweiz sagt, wir sind neutral, aber nebenan machen wir die Geschäfte mit all diesen Oligarchen, die gigantisch sind, was da über die
Schweiz... Aber das Gefühl, da läuft genug. Das heisst, es gibt eine Meldepflicht. Ist das genügend, um da dort zu schauen, dass man da ein bisschen weitergeht? Das heisst aber andererseits, man muss ja in jedem einzelnen Fall sagen, jeder hat ja ein Recht, eben, sagen wir, vor einem Gericht für seine Sache einzustehen, dass man da nicht einfach rekurrieren kann und denen das alles wegnehmen.
Es läuft zu wenig. Das muss man klar sehen. Man geht davon aus, dass bis zu 80% von allen Rohstoffhandelsoperationen über die Drehscheibe Schweiz abgewickelt werden.
Unglaublich.
Man redet von Summen von geflüchteten Oligarchengeldern, und zwar auch noch seit der Krim-Annexion von 2014, von 200 Milliarden, 300 Milliarden. Der ganze Bereich ist notorisch intransparent. Das heisst, man kann eigentlich dann auch nicht so genau sagen, wie viel es ist. Und man findet dann 7 Milliarden Milliarden, 8 Milliarden eigentlich nur ein Bruchteil davon. Ich finde, da braucht es ein entschlossenere, ja, ein entschlossenes Durchgreifen, durchaus auf rechtsstaatlichen Grundlagen, die aber eigentlich da wären, so wie die Schweiz sich auch hat können, neutralitätspolitisch diesen Sanktionen anschliessen.
Ja, und was heisst das aber auch noch, jetzt aus der heutigen politischen Situation, dass man sagt, keine Waffen an kriegsführende Nationen. Das heisst also, Angreifer und Angegriffenen wird gleichgesetzt. Faktisch ist das natürlich ein Parteinamen für den Angegriffenen, indem man den für den Angreifer, weil der Angegriffene nicht geschützt wird und nicht in die friedliche Ordnung damit nicht gestützt wird.
Ja, da muss man sicher differenzieren. Die Ukraine führt jetzt einmal den Krieg und in dem Sinn kann man sagen, in Putin seine Vorstellung, dass man da mit einem raschen Überfall kann, eigentlich das Land auslöschen, das ist eine Fehlkalkulation gewesen. Jetzt kommt es so ins Grobe rein mit diesen Waffensystemen, wo irgendwann dann vielleicht der eine oder andere Seite auch Munition ausgeht. Ich bin auch von einer pazifistischen Überzeugung her der Meinung, dass man muss Waffen liefern.
Eben, bist du dann jetzt noch Pazifist? Eben, du bist ja unter anderem Dienstverweigerer, wo aus pazifistischen Gründen.
Ja, aber ich habe das hier schon so gesehen. Pazifismus. Ich habe auch die Literatur gelesen und in der ganzen Literatur vom Pazifismus gibt es durchaus einen militanten Einsatz für die, die entrechtet werden durch Gewalt. Das ist nie eine Unterwerfungsideologie gewesen. Jetzt kann man sagen, jetzt schauen wir es realpolitisch an. Realpolitisch ist, wäre jetzt so eine Haltung da nicht zu kämpfen und die Ukraine nicht zu unterstützen, wo ja will kämpfen. Und das hat man jetzt einfach einmal zu respektieren. Wär völlig falsch, weil das in Putin eigentlich nur würde ein weiteres Motiv geben, es beim nächsten Land zu versuchen. Also man hat eigentlich eine Ausweitung vom Krieg.
Ja, aber heisst es das klar, eben, dann müssen wir, um das zu verhindern, dass die Schweiz eben auch mehr Waffen liefert. Weil auch die neutrale Schweiz hat ja Waffen geliefert. Also der Bürli, den wir vorher erwähnt haben, hat ja im Zweiten Weltkrieg in grossen Stil Waffen an die Nazis geliefert, oder?
Ja, da muss man, das kann man jetzt überhaupt nicht gleichsetzen. Dort ist es darum gegangen, dass man die Waffen an die Angreifernation liefert.
Noch schlimmer.
Ich meine, das wäre jetzt so, wie wenn die Schweiz würde überlegen, tun wir an Russland liefern, damit es dann uns vielleicht nicht angreifen, weil wir ihnen ja die Waffen liefern. Ich meine, da hat man
was völlig... ist denn das gewesen unter dem Titel Neutralität, der im Zweiten Weltkrieg gelaufen ist?
Es zeigt, dass Neutralität hochgradig plastisch ist, gestaltbar ist. Dass der Kern heisst nicht Beteiligung an Krieg. Was man aber sonst macht, das ist so ein bisschen im einzelnen Land überlassen. Man muss auch sehen, 1907 beim Haager Abkommen, also wo eigentlich die Neutralität völkerrechtlich fundiert worden ist, da hängt sich so die freihändlerischen Amerikaner gegen die härter urteilenden Briten durchgesetzt. Das heisst, man hat es eigentlich den Ländern überlassen, ob private Unternehmen dann wollen, auch
eben, private könnten es immer noch liefern, nur die Schweiz als Land könnte es nicht machen, ja. Aber irgendwie Truag, nur die gehört, glaube ich, im Staat, ja. Macht es ein bisschen komplexer.
Und wenn ich sage, die Situation ist komplexer, dann meine ich auch, dass jetzt sicher, was auf diesen in diesen militärischen Operationen, auf diesen Schlachtfeldern läuft, ziemlich entscheidend ist. Dass es aber natürlich viele weitere Problemstellungen gibt. Die Schweiz würde enorm profitieren von einer strukturell stabilen, demokratischen Ukraine. Die Ukraine ist eigentlich das stabilste Land in dieser Gegend mit einem niedrigen Anteil von Rechtsextremen. Ganz das Gegenteil, was Putin sagt, mit einem niedrigen, mit niedrigen Zahlen von antisemitischen Ausfällen. Es ist eigentlich wirklich ein Land, das einen grossen Schritt Richtung Demokratie gemacht hat. Und das kann ja die Schweiz, wenn sie weiter will, neutral sein, kann das ja auch unterstützen. Also ich habe den Vorschlag gemacht, dass man die 2 Milliarden jetzt einsetzt für den Wiederaufbau von der Ukraine.
Statt und das Land, Aufbau von der Schweizer Armee.
Ja, statt den Aufbau von der Schweizer Armee, wo ich finde, das ist jetzt ziemlich kopflos. Man nützt so wie die Gelegenheit, um das Geld, das man schon längst gerne hat wollen, jetzt zu bekommen. Aber eigentlich ohne ein Verteidigungskonzept, das unter den heutigen Kriegsbedingungen eigentlich gar nicht mehr national sein kann.
Danke vielmals, Jakob. Machen wir Musik. Was ist der nächste Titel?
Sitting on the Dock of the Bay von Otis Redding, The King of Soul.
Say sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
Vom Thema Geschichte zum Thema Kultur. Der Dani Rohr ist sehr vielseitig. Von ihm wollte ich wissen, was er denn am besten kann.
Also das Schöne ist ja, dass in meinem Beruf als Produzent, als Theaterleiter und als Darsteller und Regisseur alles zusammenkommt. Dass ich wirklich darf auf verschiedenen Hochzeiten tanzen.
Was heisst «darfst»? Du hast eigentlich ein Privileg. Kein anderer Theaterdirektor im deutschsprachigen Raum hat das Privileg. Er hat immer den Hauptdarsteller. Er castet sich selber.
Genau. Ich darf mir den Stoff selber aussuchen. Ich darf mir die Regisseurinnen und Regisseuren aussuchen. Das ist das, was ich letztens gesagt habe. Ich habe ja auch in Staats- und Stadttheater gespielt. Und dort wird man einfach besetzt und so. Und das Fremdbestimmt, das habe ich nicht wahnsinnig
gern. Das ist ein unglaubliches Privileg, oder? Du hast immer die Hauptrolle. Ja. Musst nie nicht anstehen und eben auf die Casting-Couch oder sonst irgendwo hingehen. Grossartig.
Ich zahle auch einen höheren Preis dafür. Natürlich.
Ah, ja.
Also ich bin einfach 7 Tage in der Woche in diesem Regenblick. Aber ich bin es gern. Meine Tochter hat einmal zu mir gesagt, Papi, du bist ein Workaholic. Und ich habe gesagt, du hast etwas nicht richtig verstanden. Ich bin ein Hobbyaholic. Ich darf mein Hobby zum Beruf machen.
Gut, du hast ja mal gesagt, du hast ADHS, oder? Attention Deficit Syndrome. Wann hast du das eigentlich herausgefunden?
Ich bin nie auf das abgeklärt worden, aber meine Tochter ist darauf abgeklärt worden. Die Symptome sind einfach so identisch, oder?
Und dann hast
so
du das selber...
Früher hat man gesagt, ein POS-Kind.
Genau. Ja, also.
Ich bin ein typisches POS-Kind.
Genau, und hast aber nie Ritalin genommen?
Nein. Das ist in meiner Jugend ist das noch nicht so gang und gäbe wie heute.
Okay. Und wie wirkt sich das aus, wenn man ADHS hat im Erwachsenenalter? Also, es gibt noch andere Leute offenbar, die erfolgreich sind in unseren Breitengrad. Ich glaube, der Michel Pecklar, der grosse Restaurantkönig von Zürich, der Christian Jotieni, Melanie Winiger und eben der Dani Rohr.
Es gibt ja viele Leute, die unter dem leiden. Und du hast vorher von Privilegien geredet. Und mein Privileg ist, dass ich in meinem Beruf die unbändige Kraft, die ich kann, dass ich die kann so kanalisieren. Das ist einfach wirklich, das ist ein grosses Geschenk, dass ich dort arbeite, wo das aufgeht. Bei anderen Leuten stossen immer wieder an Grenzen und leiden brutal unter dem. Oder?
Aber du sagst eben, ADHS ist eine kreative Kraft.
Ja.
Wie kannst du das definieren? Wie kannst du das erklären?
Also eben, du musst dir vorstellen, ich spiele eine Show, ich komme jetzt nach der 11 oder um 11:30 heim, dann mache ich aber noch den Text für den ersten Tag.
Mhm.
Und schaue die nächste Show schon wieder an. Oder?
Aber das heisst unter anderem auch, du willst immer auf der Bühne sein, immer im Rampenlicht, ja. Und du musst das haben, und wenn das nicht da ist, dann fehlt etwas in deinem Leben.
Ganz so stimmt es nicht. Also, es stimmt zu sehr grossen Teil so. Ich kann aber auch mal nur in den Garten gehen. Ich liebe den Garten. Ich mache wahnsinnig viel im Garten. Wir haben ein grosses Projekt mit Birdlife jetzt gemacht, in unserem alten Bauernhaus auf dem Land. Und das kann ich auch im Bubik. Aber es stimmt, dass du sagst, ich bin wahnsinnig gerne im Rampenlicht. Ich bin wahnsinnig gerne auf der Bühne und ich arbeite wahnsinnig gerne.
Hast du überhaupt mal richtig Gesangsunterricht genommen?
Ja, natürlich. Also, das Leben lang, immer wieder.
Aber eine richtige Ausbildung als Sänger hast du dir gemacht?
Selbstverständlich, ich bin ja ausgebildeter Schauspieler.
Eben Schauspieler.
Ja, aber es gehört dazu.
Ja gut, ich weiss, die können auch noch fechten, aber wegen dem können sie nicht an die Olympiade gehen fechten.
Nein, aber natürlich eine fundierte Ausbildung, also je länger, je mehr. Es wird ja immer auf der Bühne immer mehr gesungen. Mhm. Also das gehört wirklich absolut zur Grundausbildung dazu. Und dann ist es jedem Einzelnen überlassen, ob er noch weiter das betreibt oder nicht.
Genau.
Also mein Vater war Opernsänger. Ich bin wirklich mit Musik
aufgewachsen. Oh, wow. Ja. Also das ist natürlich eine höhere Latte. Du hast eigentlich auch Opernsänger werden wollen. Wenn du es können.
Nein, aber er hat mir immer gesagt, dass Kunst viel Abhängigkeit bringt. Und dort hat er recht gehabt.
Okay. Also, ich war ja an der Premiere von eurem neuen Stück Yesterday zum 80. Geburtstag von Paul McCartney. Und es hat mir unglaublich gut gefallen. Es war also wunderbar.
Wow, danke.
Und es ist Open Air, ein Sommerabend, schön in diesem Regenblick mal Open Air. Habt ihr bis jetzt immer können eigentlich spielen? Also, wettermässig ist es natürlich zum Teil auch ein bisschen heikel gewesen, gewissen Übungen jetzt.
Also wir haben bis jetzt grosses Wetterglück gehabt, ganz im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir haben das eigentlich erfunden wegen Corona, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen unsere Leute schützen, wir müssen unseren Leuten Jobs geben und das Publikum will kommen und dann sind wir einfach im Garten raus, also im Park vom Regenblick. Und das letzte Jahr hat es quasi durchgeschifft und das Jahr haben wir grosses Glück gehabt.
Gut, aber das heisst also, ihr macht das weiter im Hinblick, es könnte auch wieder, wie wir wissen, es könnte nochmal Corona geben.
Ja, die Zahlen steigen, oder? Weißt du einfach nicht, wie es jetzt weitergeht.
Oder? Ja, und dort ist Sandra Studer, hast du gehabt, als zweite Hauptdarstellung. Ich war so total begeistert mit blonden Perücken. Sie singt, sie tanzt, sie spielt. Und ich muss sagen, als in einem anderen Land wäre sie ein Weltstar geworden.
Ja, Sandra ist grossartig.
Also ich muss wirklich sagen, die kann wirklich alles und die Ausstrahlung, die sie hat. Und wenn sie in Amerika gewesen wäre, die hätte wirklich eine grosse Karriere können. Ist es nicht tragisch, dass man in der Schweiz diese Chance fast nicht hat?
Ja, es ist halt wirklich ein kleiner Wert. Also wir haben ja auch, also wenn man schaut, wer zum Teil bei uns auf der Bühne singt, das sind ja auch Leute jetzt wie der Lukas Langenegger, der hat etwas Geniales.
Das finde ich auch. So. Er wirkt und so relaxed und da frage ich mich, hat schon mal einer von denen, von deinen Sängern, oder, hat der schon mal dann nachher auch eine Karriere gemacht?
Also das ist halt einfach, die Schweiz ist einfach wirklich ein kleiner Markt, oder? Ich meine, jetzt jemand wie der Mark Zwei würde vielleicht noch jemand anders einfach ganz andere Aufstiegschancen haben.
Aber die Schweiz ist ja nicht abgeschlossen. Man kann ja natürlich auch ins Ausland gehen. Also
ja, es gibt ja Leute, also Sophie Hunger oder so, aber der Sprung auf Deutschland oder ins Ausland, das ist schon nicht einfach. Auch für Schauspielerinnen und Schauspieler. Jetzt machen wir Radiohead. Und Radiohead ist einfach auch, das ist 90er Jahre, und das ist eine grandiose Gruppe.
Meinst du, das läuft dann?
Ich glaube nicht, dass das so laufen wird, jetzt zum Beispiel wie Queen. Queen ist einfach eine andere Brand. Aber ich will es trotzdem machen. Ich habe ja das grosse Glück, dass ich das kann machen, was mich interessiert. Wir haben jetzt auch einen Film gemacht. Wir haben I Hired a Contract Killer gemacht. Das ist ein Film von einem Finn, von Aki Kaurismäki. Und der hat den ganzen Film mit Musik gemacht. Also Film. Wir spielen den Film auf der Bühne.
Mhm.
Und das funktioniert auch sehr, sehr gut.
Also ihr könnt euch zu 80% selber finanzieren.
Genau.
Und das ist im deutschsprachigen Raum ist das eine reife Leistung.
Ja, es ist nicht einfach. Vor allem, weil man bei den Sponsoringeldern, also von dem, was von Firmen kommt, ist man natürlich sehr, sehr abhängig. Und das kann auch sehr kurzfristig dann kann eine Sponsorin oder ein Sponsor abspringen.
Okay, wie war das während der Corona-Zeit?
Nein, die sind, es muss wirklich einen grossen Kran zünden. Also gerade unsere beiden grossen Partner, die Kantonalbank und der Migros, aber auch Swiss Casinos, die uns sehr unterstützt, ist wirklich sehr treu. Im Gegenteil, die haben uns sehr unterstützt.
Wie haben die überhaupt Corona überlebt, finanziell?
Ich habe, wir haben das gut. Also ich muss wirklich sagen, ich finde, in der Schweiz ist das eigentlich gut gemacht worden. Natürlich gibt es immer Leute, die das Zahlen jetzt fallen. Es gibt immer Leute, die leiden. Ich will das nicht negieren. Aber wenn ich es vergleiche mit Italien, mit Frankreich, mit Deutschland, wo ja auch, wir haben ja Künstler und Künstler, die da kommen, sind wir eigentlich in der Schweiz, bin ich sehr dankbar für das, was gelaufen ist. Ich habe jetzt in dieser Zeit von der Corona ich habe 4 Inszenierungen gemacht. Ein Stück von Franz Hohler, das bei meiner Frau läuft, im Bernhard-Theater. Das ist ein Stück, das er eigentlich fürs Ringerblick geschrieben hat, wo man gesagt hat, das machen wir jetzt dort, um dort den Leuten Arbeit zu geben. Dann haben wir einen Abend gemacht über Comedian Harmonists, der im Ringerblick läuft. Der Film, den ich vorher gesagt habe. Und einen Abend über Monty Python. Und wir haben eigentlich in dieser Zeit eine wunderbare Zeit gehabt. Wir sind auf der Probe und haben das Gefühl gehabt, wow, wir dürfen arbeiten. Das ist
genau, aber wir haben nie gewusst, wann wir spielen können, oder?
Das ist natürlich die grosse Herausforderung.
Aber du sagst, meine Frau, also man muss sagen, deine Frau, ist dein Lebenspartner oder sind sie geheiratet mittlerweile?
Noch nicht.
Also gut, okay, noch nicht. Also, Hanna, es kommt noch, der Blumenstrauß und alles andere und der Kniefall oder whatever. Theatralisch wird es auf jeden Fall ausfallen, kann ich mir vorstellen.
Der Eddie Vedder hat, das würde ich gerne noch schnell sagen, etwas Spannendes gesagt. Das Konzert ist ja 2 Jahre verschoben worden wegen Corona. Und er hat gesagt, es sei für ihn eigentlich faszinierend gewesen, wie schnell sich die Realität ändert und wie schnell man die Realität anpasst. Und das war bei uns auch so gewesen. Wir stellen uns natürlich immer auf das ein und es ist uns gelungen, darauf einzustellen.
Mhm. Ich bewundere dich vor allem für eins, Dani.
Nämlich?
Dass du so viele Stück parallel kannst irgendwie abrufen. Wie viele sind es denn eigentlich?
Ich weiß es nicht. Es sind etwa 15.
Aber könntest du also, heute Abend, wenn ich irgendwo noch jemand anderen tippe, auf eines von denen, könntest du es spielen?
Wir haben im letzten Frühling sind wir in der Ferie und sind am Meer gesessen und haben mit netten Leuten geredet. Und ich habe mich spontan entschieden, Abend am Meeresstrand eines von diesen Stück einfach zu rezitieren, die Geschichte zu erzählen. Und das ist gut gegangen. Ich muss mich schon immer auf die Sachen vorbereiten. Aber es gibt Stücke, die ich so derart gut auswendig gelernt habe, dass ich dir jetzt könnt aus dem Stand einfach ganze Passagen auswendig sagen, weil es einfach so muss in der DNA drin sein, damit ich auf der Bühne kann agieren. Ich bin nicht nur Darsteller, sondern ich bin auch noch Theaterleiter. Ich habe die ganze Verantwortung für alles, was
läuft. Eben musst du schauen, dass das Bier draussen kalt ist und nachher Brötchen parat sind und die Leute zufrieden sind und alle Plätze dort sind und alle die Prominenten, die VIP, sicher Sitzplatz haben und so weiter.
Also das ist irgendwie wie seint. Aber wir haben zum Beispiel mal einen Fall gehabt, in einer Faustvorstellung, dass jemand am Schluss, das ist sehr berührend, wenn das Gerät da im Gefängnis hockt, da ist jemand in Ohnmacht gefallen. Und später hat sich herausgestellt, dass der Mann in Ohnmacht fällt, der krank hat, er fällt in Ohnmacht, wenn er sehr berührt wird. Und ich habe dann unterbrechen und gefragt, ob eine Ärztin oder ein Arzt im Ringerblick ist. Und das ist natürlich dann in so einem Moment, dass an einem Schauspielhaus, da wäre natürlich ein Arzt in der Vorstellung schon so und hat man eine Abendverantwortung. Und das sind Sachen, die wir uns nicht leisten.
Also, du hast ja auch Aussagen über dich gemacht, die doch ein bisschen aufsehenerregend sind. Zum Beispiel, ich bin eine Galionsfigur.
Das ist ja so. Ich bin am Ringerblick eine Galionsfigur.
Das, also
ich bin
das
der, der vorne ansteht. Ja. Das meine ich. Also, gut. Die Galionsfigur ist vorne am Schiff.
Das ist klar.
Und ich
aber eine Galionsfigur Kapitän, ist natürlich auch nicht angreifbar.
Warum?
Einfach, weil er eine Galionsfigur ist.
Aber auch eine Galionsfigur ist angegriffen. Ich verstehe den Satz nicht.
Normal, weil er eine absolut unabdingbare Führungsfigur ist, die niemand in Frage stellt. Galionsfigur. Das ist vorne am Schiff, die kann niemand wegnehmen.
Ja, aber das Schiff kann gegen einen Fels tätschen und dann ist die Galionsfigur kaputt. Also wenn man mit einem Fels bleibt, oder?
Okay, ja. Aber gleich, ich würde jetzt das sagen, es ist ein bisschen rausgewöhnt, dass einer das sagt. Du hast auch noch einen anderen Satz gehabt, den ich da rausgesucht habe. Das Team würde alles für mich machen.
Das ist, glaube ich, wirklich so.
Ja?
Wir sind wirklich eine Gemeinschaft. Es ist eine Familie. Also Corona hat natürlich auch Sachen aufgezeigt. Und wir haben bei Corona, hat sich eigentlich das nochmal so gezeigt, es gibt sehr viel Firmen, Verbände, was weiß ich, wo irgendwie von sich behauptet, Familie zu sein. Im Regelblick war es so, ich habe, als Corona kam, all die, es sind etwa 140 bis 150 Künstlerinnen und Künstler, die bei uns immer wieder angestellt sind, ich habe allen angerufen und gesagt, hört, es kommt jetzt ein Sturm, ich stehe auf der Brücke, ich bin der Kapitän, ich hebe das Steuer in der Hand. Und wir haben einen Corona-Fonds gemacht, es haben uns ganz, ganz viele Leute, Stiftungen, Private, mit denen zu unterstützt. Und wir haben all diese Leute durch Corona durchgebracht.
Das ist
also,
gut.
Das muss man schon mal schaffen.
Über das Open Air, das ich mache, da müssen wir, glaube ich, um 10 Uhr aufhören. Ist das,
Wir schauen, dass wir um 9:30 Uhr aufhören. Das ist doch einfach auch ein sensibles Gebiet. Wir versuchen, gutes Verhältnis mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn.
Eben, also man ist dann nachher noch draußen und trinkt eins und da gibt es also auch noch einen gewissen Lärmpegel natürlich.
Ich glaube, das ist weniger das, was stört, weil das Restaurant hat ja auch Gäste draußen. Aber es ist wirklich auch die Musik, wo man sagt, nein, wir wollen wirklich schauen, dass es um 9:30 Schluss ist.
Mhm.
Und fangen wir um 7:30 an.
Genau, eben, da fangen wir früher an und macht da auf die Art nicht. Aber es ist also eine grossartige Location, muss man sagen, für die, die es nicht kennen. Also, Riegelblick sowieso oben an der Seilbahn, aber dann auch der Garten, wo dann, oder der Hof, oder wie, wie sagen das?
Ein Park.
Oder der Park,
wo man haben. Bäumen, wo ist, man sitzt,
und was spielt dort alles?
Also, wir haben den Paul McCartney-Abend, wir haben aber auch einen Abend, der Azzurro heisst. Wir haben die
den gibt es seit ewigen Zeiten.
Seit 14 Jahren.
Seit 14 Jahren? Oh mein Gott. Der Celentano.
Wir haben einen Abend über den Leonard Cohen, der noch gespielt wird. Wir haben einen Abend über den Bruce Springsteen, der noch gespielt wird. Es sind eigentlich viele Sachen, die noch laufen.
Ah, der Leonard Cohen war ja über 80 gewesen, als er da noch in Zürich im Hallenstadion war. Ich habe es gesehen. Grossartig. Und hat überhaupt nicht krank gewirkt. Ja. Hat sich auch gut bewegt. Hat können abknüllen und so weiter. Also du hast schon noch 20 Jahre in dem Fall. Mindestens.
Es wäre ein Geschenk.
Ja.
Es wäre ein Geschenk. Es ist jeden Tag ein Geschenk. Man nimmt es so, wie es kommt. Wer weiß, morgen komme ich unter das Tram. Man weiß es einfach nicht.
Gut, also
das
heisst, die Chancen sind
dass man wirklich einfach, ja, kann, das ist so.
Okay. Danke vielmals, dass du gekommen bist und weiterhin viel Euphorie bei deiner Tätigkeit, wo du natürlich extremst ausstrahlst und damit in Zürich auch eine Art Ausnahmefigur bist. Was ist der nächste Titel, den wir noch hören?
Das ist ein Song von Paul McCartney, den wir nicht im Repertoire haben. Wo wir nicht spielen, aber er heisst Too Much Rain. Ich finde ihn grossartig.
Mein dritter Gast in dieser Sendung war der Huldrych Günther. Mich hat interessiert, was er denn für Hobbys hat.
Ja, ich würde sagen, Sport eigentlich immer. Auch in der Pilis, also früher viel Ballsport, aber auch viel Ausdauer, eigentlich ein bisschen alles.
Oder? Eben, man sieht Sie auch jetzt, 61, topfit, schlank etc. Sie mit dem Velo da nachkommen, fahren mit dem Velo zur Arbeit. Sie waren Marathonläufer.
Ja, wie
nicht. Das verbindet uns.
Ja.
Ich bin auch Marathon. Können wir als Sportskollege ja fast du sagen?
Ja, können wir, klar.
Oh, ist das gut?
Ja, absolut.
Also Huldrych, du hast sechsmal den Jungfrau-Marathon gemacht, ich habe viermal New York und ein paar sechs andere auch. Aber etwas, was uns auch verbindet, Knie hat nicht so mitgemacht.
Genau, also bei mir dann so mit 52 habe ich einfach müssen sagen, Rennen ist jetzt nicht mehr optimal für mich. Und dann habe ich halt quasi Abschied genommen vom Rennen. Und jetzt mache ich ein bisschen, jetzt, wenn ich kann, wenn ich Velo fahre, wandere.
Weißt, ein bisschen Velo fahren, das untertreibst du natürlich.
Ja.
Du hast eine grössere Velotour gemacht vor kurzem, oder?
Genau, also Zürich-Wien, ein Projekt, das ich schon seit Jahren umgetragen habe mit einem guten Freund. Mit einem Vorarlberger, der in Wien wohnt. Da haben wir immer gesagt, jetzt fahren wir mal von Zürich auf Wien.
Das ist also relativ weit. Das macht man nicht an einem Tag. Wie lange haben wir gehabt?
1100 Kilometer. Wir sind nicht die Donau nach, sondern durch die Berge. 11.000 Höhenmeter. Wow. 12 Tage sind wir gefahren.
Mhm. Und wie war es?
Super. Also, super Wetter gehabt. Wir haben mögen. Ich habe vorher noch den Arm gebrochen, 5 Wochen vorher, und das hat auch gehebt. Ich habe zuerst nicht gedacht, dass ich überhaupt gehen kann, aber es hat super geklappt.
Okay, also muss man noch sagen, du warst schon mal verheiratet gewesen, und deine erste Frau, die hat ein schweres Schicksal erlitten. Kannst du darüber reden?
Ja, sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und ist vor 10 Jahren gestorben.
Mhm.
Und wir haben dann noch, eigentlich nach Diagnose, 19 Monate. Zusammen.
Mhm. Also es war ein schwerer Schicksalsschlag. Ihr habt ja kein Kind gehabt. Du hast dann nochmal geheiratet und habt das Kind bekommen, das jetzt eben 8-jährig ist. Aber du hast nicht damit gerechnet, dass du noch warten wirst?
Überhaupt nicht. Das war noch eine absolute Überraschung.
Ja, und wie war die Reaktion bei dir und bei deiner Frau?
Also wir sind einfach zuerst mal sprachlos.
Wie alt war denn deine Frau?
Sie war 48. Gewesen, oder? Und
48?
Das ist eben eine doppelte Unwahrscheinlichkeit.
Oh.
Und darum sind wir einfach total überrascht gewesen, aber dann auch total, natürlich haben wir uns gefreut.
Also grossartig, was dort dann doch noch passiert ist, dein Leben auf eine andere Ebene gebracht hat. Jetzt ist dann nicht nur die Wissenschaft, weil deine Frau ist auch Wissenschaftlerin.
Genau.
Und ihr arbeitet zum Teil sogar zusammen, oder?
Genau, wir kennen uns seit, wir sind eigentlich schon lange befreundet gewesen, seit 2000, als sie auf Zürich gekommen ist. Wir haben hier schon zusammen ein Projekt gemacht. Sie ist unter anderem auch ein bisschen wahrscheinlich wegen mir gekommen, weil wir eben gut uns ergänzt haben. Oder? Sie ist mehr Grundlagenwissenschaftlerin. Und ich bin eben so, sage jetzt medizinisch, Physician Scientist, also so ein bisschen klinisch, aber auch Grundlagen, also ich bin so ein Schnittstellenforscher. Mhm. Und da haben wir einfach gemerkt, wir hätten super Möglichkeiten zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sind ziemlich gleichberechtigt.
Ja.
Wir haben eine sehr gute Diskussionskultur.
Mhm.
Also wir können auch, sagen wir jetzt, Probleme besprechen. Aber wir haben es so, dass wir zu Hause ein wenig über die Arbeit reden. Zu Hause tut natürlich auch unsere Tochter das Leben bestimmen. Und
genau.
Das hilft uns auch.
Das ist klar. Etwa 100 Interviews haben wir geführt während Corona. Wir haben total 146 Sendungen gemacht. Du bist fast immer dabei gewesen. Warum hast du eigentlich immer mitgemacht, Huldrych?
Ja, weil ich realisiert habe, dass die Information extrem wichtig ist. Auf welchen Kanälen auch immer. Die Leute haben ja ein grosses Bedürfnis gehabt. Und ich habe einfach die Sendung gut gefunden, die du gemacht hast, eben weil du mit den Leuten geredet hast. Du bist sehr wissend gewesen, du hast dich immer gut informiert und hast einfach versucht, irgendwie jetzt die neuesten Erkenntnisse auch zu übersetzen für Leute, auch, die kritisch waren. Du hast ja die Diskussionen geführt, hart zum Teil, oder? Und bist auch, eben, hast auch Kritik an anderen angebracht. Und das habe ich eigentlich gut gefunden.
Gell? Weil natürlich ist es extrem wichtig, dass man informiert ist. Und es gibt ja die offizielle Information. Es hat jetzt wieder so eine Medienkonferenz gegeben, wo man jetzt wieder mal gemacht hat, aufgrund von dieser Sommerwelle. Hat mich ziemlich unbefriedigend zurückgelassen. Und erinnere mich an frühere solche Konferenzen, wo einfach nicht Klartext geredet worden ist. Ist das bei dir auch so ähnlich angekommen?
Man muss einfach eins sagen, die Situation hat sich insofern verändert, als wir jetzt in einer besseren Situation grundsätzlich
absolut
sind.
Ja,
oder?
Klar.
Und jetzt hat man halt eine relativ, sage ich jetzt, eher eine komplizierte Art gewählt von der Impfstrategie. Oder? Also man hat eben mal jetzt die 80-Jährigen und die darunter dann können, wenn sie wollen, aber sie müssen nicht und sie müssen dann selber zahlen. Und das finde ich zum Teil relativ schwierig, weil eben, man muss ja auch, wenn man impft, oder, muss man ja klare Regeln geben und man muss ja dann sagen, okay, wir wollen, dass die und die sich jetzt impfen lassen, dass die Message muss einfach sein.
Covid-Phase 1 und 2 und jetzt sind wir ja wieder drin. Also du hast gesagt in einem Interview vor einiger Zeit, das, was du erlebt hast in der ersten und zweiten Welle, ich habe zeitweise den Glauben verloren an unser Land. Was ist da bei dir abgegangen?
Ja, eben, ich... Also die Schweiz für mich ist ein Land, oder? Wir sind ja reich, wir haben gut ausgebildete Leute, wir sind bekannt dafür, sage ich jetzt mal, dass wir relativ gut organisiert sind, ja, dass wir pragmatisch sind, Probleme angehen, relativ unemotional und so weiter. Und in dieser Covid-Phase 1, 2, ja, vielleicht auch noch weiter, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass wir, also vor allem in der zweiten Welle, oder, dass wir einfach vieles hätte können besser antizipieren und organisieren
Wer hat deiner Meinung nach nicht gut gehabt? Es hat ja jetzt vor kurzem einen Bericht vom Bundeskanzler Walter Thurnherr, der ein bisschen untersucht hat, wie Behörden reagiert haben. Das ist ziemlich untergegangen. Dabei war es sehr brisant, was dort rausgekommen ist, dass nämlich die Schweiz nicht gut reagiert hat, und zwar auf den verschiedensten Ebenen.
Ja, eben, es ist halt eine Mischung. Ich finde, die erste Welle haben wir recht gut gemacht, das muss ich echt sagen. Also ein Problem unter vielen war sicher, dass dort der Bundesrat nicht mehr die Führung übernehmen wollte. Nach den Attacken fallen oder und gefunden, das Kanton machen es selber. Und dann haben alle einfach irgendetwas zusammengewurstelt.
Das Argument, der Bundesrat sei ein Diktator.
Ja, das ist einfach so etwas von hirnrissig
blöd. Die SVP, Martullo, Blocher und andere so verbreitet haben.
Das ist einfach absolut hirnrissig. Oder? Ich meine, die haben ja keine Ahnung, was eine Pandemie ist. Ich meine, ein Virus bekämpft man nicht irgendwie in Kanton X, Y und Z mit 5 verschiedenen Varianten von Reaktion. Oder? Da muss man einfach irgendetwas Zentrales machen, oder? Sonst macht es keinen Sinn.
Genau, aber dort, die erste Welle, da hat uns alle überrascht und dann ist eben die zweite Welle gekommen. Du hast gesagt, wie wir die zweite Welle gemeistert haben, war einfach nur schwach. Also dort hat man also die Lehre aus der ersten Welle nicht gezogen.
Nein, hat man nicht.
Eben. Und wo genau? Also hast du das Gefühl, auf allen Ebenen? Oder siehst du irgendwo eine Hauptverantwortung?
Ja,
also wir haben da die Impfkommission, wir haben das BAG, wir haben den Bundesrat, wir haben Kantone.
Also gut, dort haben wir noch keine Impfung gehabt, oder?
Nein, die haben wir noch nicht gehabt.
Also die Impfkommission muss man dort rauslassen. Also ich denke, Kantone haben es zum Teil probiert, der Bundesrat hat es lange gewartet und dann aber auch die einzelnen Kantone haben dann wieder auf den Bundesrat gewartet. Also es hat einfach niemand eine Führungsrolle übernehmen, oder? Und das Virus hat zugenommen. Unsere Spitäler sind überfüllt worden und es hat einfach niemand gehört. Irgendwie von denen, die die Massnahmen hätten müssen, wieder einführen, eben Maskenpflicht und so weiter und so fort, Veranstaltung, einfach die, was
man
alles
haben kann. Sich einfach nicht getraut, Massnahmen zu ergreifen,
weil man
vor den Reaktionen alle, Angst gehabt
hat? Irgendwie alle gelähmt gewesen und ich weiß auch nicht, das hat mich total erstaunt, weil man hat ja nicht gewusst, was passiert. Man hätte ja rundherum können schauen. Ich meine, es ist einfach so, das Virus ist überall gleich, oder? Mhm. Schweiz, Italien, irgendwas. Das ist nicht wählerisch.
Aber du bist ja ziemlich dann klar gewesen, deine Aussage. Du hast gesagt, hinter den Kulissen fühlte sich die Pandemie manchmal an wie Kriegszustand ohne Krieg. Was genau hast du erlebt?
Ja, oder? Es ist ja einerseits auch um Ressourcen gegangen, oder? Wir haben zum Beispiel im Spital, hat man immer müssen entscheiden, machen wir jetzt wieder eine Covid-Station auf, zusätzlich, also mal die erste, dann vielleicht die zweite, dann muss man ja irgendwo Zimmer zur Verfügung stellen und dann nimmt man natürlich jemandem etwas weg und einfach, das sind einfach Teilkämpfe natürlich gewesen. Unsere Spitalorganisation von einerseits natürlich von der Spitalleitung, von der aber auch auf andere Kliniken, weil es hat die einen nicht abgeben wollen. Oder? Weil man macht dann auch keinen Umsatz. Und das ist halt dann schwierig in solchen Situationen. Oder? Mhm. Und das haben aber auch andere Spitäler gehabt. Das ist jetzt nicht unispitalspezifisch.
Klar, eben, aber ganz generell. Also du hast ja dann angefangen zu zweifeln und hast dann gesagt, ja, ich frage mich manchmal, muss ich wirklich Teil sein von so einem Verein? Hast du wieder aussteigen?
Ja, also ich meine, es hat schon Phasen gegeben, oder? Wenn man einfach sieht, dass die schwer kranken Leute jeden Tag hat man mehr, oder? Und ich habe ja Medizin gemacht, ich habe Dienst gemacht, ich war auf diesen Stationen mit Assistenten. Wir haben zum Teil täglich wechselnde Assistenten gehabt, oder? Wo einfach uns gegeben worden sind, aus Ressourcengründen, weil wir nicht wollen, die jetzt ganz zum Beispiel uns geben. Also das heisst, es war eine mega anstrengende Zeit gewesen, auch, dass wir die Qualität von der Medizin können aufrechterhalten. Dann haben wir das Pflegeteam verschieben, oder?
Das heisst, Qualität ist deiner Meinung nach nicht so gewesen, wie sie können sein?
Nein, ich habe gefunden, wir haben es also wirklich sehr gut gemacht. Also das muss ich jetzt echt sagen. Also,
im Rahmen der Möglichkeiten.
Wenn jemand gut war in dieser Pandemie, waren es Spitäler.
Ja.
Also da finde ich,
Schweizer Spitäler im Vergleich. Ja.
Die waren einfach top. Mhm. Also Medizin hat nicht versagt, und zwar nie.
Also, aber wer hat dann versagt?
Ja eben, die zum Teil, die haben müssen, Entscheidungen fehlen, jetzt im Public Health Bereich, eben tun wir jetzt Maske einführen, eben die unsäglichen Diskussionen, die müssen wir gar nicht mehr darauf eingehen, oder? Ob jetzt eine Maske nützt oder nicht nützt. Ich meine, das
habe
ich
nie
verstanden. Das ist einfach klar. Ich meine, warum haben wir eine Maske noch im Operationssaal? Ich meine, oder wenn ich jemanden anspeuze, und der hat keine Maske an, ist ja logisch, dass vielleicht ein paar Tröpfchen jetzt einfach in die Atemwege kommen. Wenn er eine Maske an hat, dann kommen die Tröpfchen nicht rein. Mhm. Oder? Ich meine, das ist jetzt nicht High Science, das ist einfach trivial, da kann man diskutieren.
Und man hat gewusst, dass das eben durch die Luft geht, schon
damals. Ja, das haben wir gemerkt, klar.
Oder? Dass es eben mit Tröpfchen passieren kann.
Genau, dann ist Aerosol ist viel schwieriger gewesen, oder? Mhm. Aber das einfach mit den Tröpfchen, das ist jetzt klar gewesen.
Also am Anfang, Kommunikation war schlecht gewesen, man konnte es nicht mehr richtig korrigieren. Und du bist dann wirklich in persönliche Schwierigkeiten gekommen. Du hast Herzrhythmusstörungen gehabt. Also ein gesunder, fitter Mann in den besten Jahren kommt Herzrhythmusstörungen über.
Ja, habe ich zu meinem grossen Erstaunen bekommen. Mhm. Und also Vorhofflimmer hatte ich einmal, glücklicherweise nur. Und dort habe ich wirklich Zeit gehabt, wo ich echt schlecht geschlafen. Mhm. Und zwar ein paar Wochen, also etwa 3 Wochen.
Aber was ist jetzt das einfach, die Überlastung, die physische Überlastung oder eben der Druck, der Druck, wo du das Gefühl hast, da haben wir Leute, die müssten betreut werden und wir kommen an unsere Grenzen?
Ja, ich glaube, es ist schon vor allem auch der psychische Druck und eben die Schlaflosigkeit gewesen.
Schlaflosigkeit, einfach die Bilder hast du nicht mehr so offen. Du bist ja auch vieles gewöhnt als Arzt und HIV hast du erlebt und ganz schlimm, was dort zum Teil dann die Leute müssen leiden. Aber so etwas hast du noch nicht gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen. Oder das Bild von überflutet werden von Leuten, die einfach immer weniger gut schnaufen und irgendwie Atemnot und am Schluss muss man es auf die Tipps schicken und dann sterben sie, oder? Das ist einfach nicht das, was ich. Das vertrage ich irgendwie nicht, oder? Und dann will ich auch etwas machen. Mhm. Und das habe ich einfach am Anfang einfach im Kopf gehabt und auch das Gefühl gehabt, schaffen wir das?
Und da hat es ja Leute gegeben, die gesagt haben, eigentlich ist es nur eine Art von Grippe. Wie ist denn das bei dir?
Das ist sehr schlecht angekommen. Ja. Eben, ich habe es ja gesehen. Oder?
Und eben, die haben es nicht gesehen.
Nein, das ist ja.
Wenn
das,
die mal einen Tag geschickt hätte zu euren Tipps.
Ja.
Oder?
Und eben, es ist ja schon vorher, oder? Es war ja wie eine Pyramide, die auf den Ips gelandet sind. Das war ja die Spitze von der Pyramide. Aber wir haben ja unten dran, haben wir ja ganz viel auf den Stationen gehabt, oder? Wo wir jeden Tag wieder haben müssen schauen, muss jetzt der auf den Ips oder nicht? Dann haben wir müssen fighten, zum Teil, mit den Ips voll war, dass man jetzt die Person auch noch auf den Ips bringt, oder? Und das ist einfach längerfristig, ist das eine riesen Belastung.
Dass dich auch überrascht, dass jetzt im Sommer so eine Welle kommt. Man hätte ja das irgendwie in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr wahrnehmen, dass Covid überhaupt genommen ist. Man hat die Nase voll gehabt und plötzlich links und rechts heisst, der hat es verwünscht, der andere hat es verwünscht, nicht so schwer, Omikron ist nicht so schlimm wie Delta, aber trotzdem, es ist virulent.
Ja, also, mich hat es nicht wirklich erstaunt, weil wir haben jetzt gesehen, dass uns die Wahlen eigentlich immer überrascht haben. Oder? Also das, da kann man noch so viel Mathematical Modeling machen, sie werden es nie genau treffen. Oder? Aber wir haben ja schon wieder gesehen, dass Südafrika uns voraus war und dass das dann wieder passiert irgendwo anders auf der Welt, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Die grosse Frage, die ja ist, ist, wie gehen wir längerfristig mit dieser Corona-Geschichte um? Und von da an, wo wir die Impfung hatten, haben wir eigentlich gegen alle Varianten einen Effekt gehabt bezüglich schweren Verläufen. Ja. Dass sie nur transient ist gegen Neuinfektionen, das ist auch nicht erstaunlich.
Was heisst transient?
Also ist der Schutz vor einer Infektion, der ist nicht lang. Das haben wir ja gesehen.
Und wie weiss man denn jetzt? Also ich will das einfach mal wissen, weil das haben die eben ein bisschen offen gelassen. Wie stark wirkt jetzt zum Beispiel ein Booster gegen die Omikron-Variante? Weiss man das schon oder ist man da noch im Unsinn?
Also gegen BA5 weiss man es jetzt nicht wirklich gut. Oder? Aber ich meine, was man zum Beispiel von Omikron weiss, ist, dass der Schutz von Neuinfektionen etwa so wieder rauf ist auf, sagen wir, 90% Schutz von Neuinfektionen für 1-2 Monate. Nachher geht es aber schon wieder runter. Man ist nicht geschützt vor Infektion mit der Impfung, auch mit dem Booster nicht, nur kurze Zeit. Aber eben, man hat auch gesehen, und das ist der Hauptgrund, warum man den zweiten Booster eigentlich empfiehlt, dass eben schwere Verläufe, vor allem bei Leuten mit Risikofaktoren und ältere Leute, einfach dann wieder weniger hospitalisiert werden und auch weniger sterben. Oder da gibt es ein Studio aus Israel, wo das klar zeigt, etwa ein Faktor 3. Also das ist nicht...
Aber dort offenbar von 1000 Infizierten haben 5 immer noch einen schweren Verlauf, auch wenn sie zweimal geboostert sind.
Genau.
Gut, also es wird sicher nicht mehr so schlimm, wie es schon war, aber wir hoffen trotzdem, glaube ich, gemeinsam, wenn ich auch für dich darf da reden, dass unsere Behörden eine klare Linie haben, auf das, was jetzt passieren wird, mit grösster Wahrscheinlichkeit, dass man nicht nochmal gröbere Fehler macht, oder?
Ja, klar. Ja.
Okay, soweit die Informationen über Covid, soweit die Informationen über den wundersamen Huldrych Günther. Machen wir jetzt Musik. Was ist der erste Titel?
Wild Horse ist von den Rolling Stones.
Und warum?
Das ist einfach ein Stück, wo ich immer so, bei mir immer so ein bisschen Sehnsucht ausgelöst hat. Ich weiss auch nicht genau nach was, aber es gefällt mir einfach.
Nach dem Wilden Westen oder
vielleicht,
was?
Ich weiss es nicht, ich reite dann überhaupt nicht, nee. aber ich, einfach so, es hat so einen guten Flow, das Stück, und es gefällt mir von dort her.
Das war ein Folge aus unserer Sommerserie Best of Doppelpunkt. Die nächste Sendung gibt es heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.